Radio Grischa. Infokompakt. Nachrichten, Hintergründe und Reaktionen aus der Region.
Wie funktioniert das Immobilienbusiness im Engadin und welche Verantwortung trägt es beim Thema Wohnungsproblematik? Genau diese Frage haben die Schüler vom Lyzeum Alpinum zu Zuoz diskutiert, zusammen mit einer Immobilienentwicklerin. Wir haben gefragt, was dabei rausgekommen ist. Anfangen tun wir aber mit einem anderen Thema. Die Bündner Tourismuszahlen vom letzten Jahr sind rausgekommen. Wir haben die auf den ersten Blick rekordverdächtigen Zahlen zusammen mit dem Kantonsstatistiker analysiert. Am Mikrofon ist Selina Rettich. Schön, sind ihr dabei. Der Kanton Graubünden hat ein gutes Tourismusjahr 2025 hinter sich. Das zeigen Zahlen von Tourismus Schweiz. Wieso man diese Zahlen aber ins Verhältnis bringen muss und was heute anders ist im Tourismus als früher, der Linus Reichelt berichtet.
Graubünden hat letztes Jahr rund 5,7 Millionen Logiernächte verzeichnet. Auf den ersten Blick ein Rekordjahr. Historisch gesehen aber nicht zwingend ein außergewöhnliches Resultat, wie der Kantonsstatistiker Lucius Stricker sagt.
Wenn man das in einem Zeithorizont, der ein bisschen länger ist, anschaut, dann sieht man dann doch, es sind ein sehr solides Jahr gewesen, aber auch nicht rekordverdächtig. Also in den 90er Jahren sind 6 Millionen Logiernächte beispielsweise die Regel gewesen. Man hat anfangs 90er Jahre sogar einmal an der 7 Millionen Grenze auch gekratzt.
Auffällig ist vor allem eine andere Entwicklung. Die Gäste bleiben heute deutlich kürzer als früher. Das verändert auch die Dynamik im Tourismus. Statt klassische Ferienwochen kommen viele Gäste heute nur noch für kurze Trips oder übers Wochenende. Regional zeigt sich außerdem, ein grosser Teil der Übernachtungen konzentriert sich auf einzelne Destinationen.
Es hat sich fast halbiert von 4,2 im Jahr 1992 und bis auf 2,6 jetzt im letzten Jahr, also 2,6 Nächte pro Gast, die kommen. Das muss man vielleicht auch so ein bisschen ins Verhältnis setzen, weil die Qualität und auch die Wertschöpfung, die pro Logiernacht jetzt in Graubünden generiert werden, die haben sich seit den 90er Jahren auch sehr stark verändert. Man ist wirklich sehr stark in den Qualitätstourismus gegangen und auch das, was am Schluss dann bleibt von einem Gast, ist in einer ganz anderen Dimension als vielleicht noch in den 90er Jahren.
Die Randregionen wachsen unter anderem durch Spezialisierungen. Die Region Savonin zum Beispiel konzentriert sich auf den Familientourismus. Für den Kanton Graubünden ist der Wirtschaftszweig nach wie vor zentral.
Das Oberengadin natürlich mit 1,7 Millionen Logiernächten von den 5,7, die man so etwa in den letzten Jahren sehr stark im Tourismus spezialisiert, ist der Fos auch mit knapp 1 Million. Das ist schon so, dass die Regionen vielleicht einfach ein bisschen stärker auf den Tourismus ausgerichtet sind. Aber das heisst nicht, dass gleichzeitig nicht auch die anderen Destinationen können wachsen.
Die grösste Wertschöpfung im Bündner Tourismus wird weiterhin von den Schweizer Gästen generiert, mit einem Anteil von rund 70%. Am zweitmeisten anzutreffen sind Gäste aus Deutschland, mit 13%, gefolgt von den US-Amerikanerinnen und Amerikanern mit rund 3%.
Dass der Bündner Tourismus wächst, sieht man auch an diversen Bauprojekten, die im Kanton lanciert worden sind. Unter anderem gibt es Davos, das Klosters und Splüge neue Ferienresorts. Das Leben kann ab und zu schwierig werden. Darum gibt es unter anderem Telefon-Hotline 143 vor dargebotener Hand, wo man anonym seine Probleme und Ängste mitteilen kann. Aktuell werden neue Freiwillige ausgebildet, die in Zukunft das Telefon abnehmen. Die Valerie Schlegel war bei einem Kurstag dabei gewesen.
Zwei Kursteilnehmer sitzen gegenüber voneinander. Eine Person soll so fest wie nur möglich eine Faust machen und nicht loslassen. Die andere Person muss probieren mit Reden, die Faust wieder zu lösen. Mit solchen Aufgaben werden Freiwillige von der dargebotenen Hand ausgebildet. Nachher nehmen sie den Telefon von der 143 Hotline ab. Fachliche Voraussetzungen brauchen die Freiwilligen für die Arbeit keine, sagt Claudia Schnetzler. Sie ist Fachberaterin und Ausbildungsbeauftragte von der dargebotenen Hand.
Es braucht viel mehr Lebenserfahrung, Bereitschaft, in Kontakt zu kommen mit Menschen, die vielleicht in ganz anderen Lebenssituationen sind, als man selber ist. Es braucht physische und psychische Gesundheit, Belastbarkeit und es braucht nicht zuletzt auch genügend zeitliche Ressourcen, um so etwas mitmachen zu können.
Um sich gut aufs Telefongespräch zu konzentrieren, gibt es für die Freiwilligen kein Homeoffice. Alle im Umkreis von der Ostschweiz und im Fürstentum Liechtenstein kommen für ihren Dienst auf St. Gallen arbeiten. Dort führen sie dann Gespräche über verschiedenste Probleme.
Die häufigste, würde ich jetzt mal sagen, ist wahrscheinlich jemand, der einfach sagt, jetzt brauche ich mal jemanden, der zulässt. Dort schliessen sich dann häufig auch Themen an, wo es um psychische Gesundheit geht. Es geht aber oft auch darum, einfach gut durch den Alltag zu kommen. Einsamkeit ist oft ein Motiv und letztendlich auch Beziehungsthemen.
Teilweise kommt es auch vor, dass Leute, die in einer akuten Krisensituation sind, anrufen. Beispielsweise, wenn jemand sich das Leben nehmen will. Handeln oder einen Rettungsdienst aufbieten, tut die dargebotene Hand nicht. Die Institution geht anders mit so Fällen um.
Zum Glück ist nicht der grösste Teil der Gespräche, die wir führen, genau diese Krisensituation. Aber wenn sie natürlich auftritt, dann ist es ganz wichtig, umso mehr einfach zu signalisieren, da ist jetzt ein Mensch, der sich interessiert für die Geschichte und wie es dazu gekommen ist, dass es jetzt gerade so schwierig ist.
Von den Freiwilligen wird vieles abverlangt. Nicht nur sind sie am Telefon anonym, sie müssen auch im echten Leben anonym bleiben und ihre freiwillige Arbeit für sich behalten. Darum dürfen auch wir ihre echten Stimmen nicht benutzen. Ich wollte von ihnen wissen, warum sie sich der dargebotenen Hand angeschlossen haben.
Also ich habe mir immer gesagt, wenn ich beruflich nicht mehr so eingespannt bin, dann will ich Freiwilligenarbeit machen. Ich habe verschiedene Sachen angeschaut und was mich einfach auch jetzt überzogen hat, ist vor allem die Professionalität von der Ausbildung.
Ich möchte eigentlich gerne der Gesellschaft etwas zurückgeben oder beitragen zum gesellschaftlichen Leben. Für mich ist das sehr wichtig. Ich brauche meine Mitmenschen und das ist eine Art und Weise, wie ich etwas zurückgeben kann.
Ich finde es eben gerade reizvoll, dass es freiwillige Arbeit ist, weil ich das Gefühl habe, da braucht es in der heutigen Gesellschaft. Und ich habe das Gefühl, in diesem Bereich ist es wie ein Gehen und ein Nehmen. Wir haben eine spannende Weiterbildung, Ausbildung. Das hat mich motiviert. Es ist wie ein anderer Rahmen. Man wird nicht monetär bezahlt, aber es kommt etwas zurück.
Es sind ja meistens Personen, die in einer schwierigen Lage stecken und dann anrufen. Wie denken Sie, wie können Sie mit dem umgehen?
Das sehe ich dann. Ich komme aus einem Bereich, wo ich jetzt schon Leute unterstütze und begleite auf dem Weg. Und von dem her ist es wie das Neue. Ich sehe die Leute nicht. Die kommen aus einem grossen, breiten Umfeld. Ich habe das Gefühl, das ist machbar. Man muss sich aber auch gut selber schauen.
Ich stelle mir heute das vor, dass ich gut wie mit dem umgehen kann. Es gibt sicher Sachen, die auch mehr beschäftigen. Aber schauen Sie, wenn Sie am Morgen im Bus sitzen und die Leute anschauen, es hat so viele verschiedene Leute und so viele unterschiedliche Gesichtsausdrücke, da geht es in einen Haufen der Leute nicht gut.
Ja, das habe ich das Gefühl, dass ich das kann. Ich selber arbeite noch einen Teil im Man hat dort auch sehr immer mit den eher schwierigeren Leuten auch zu tun. Ich weiss auch gut das Thema nähere Distanz und auch, dass man wirklich dann das Problem nicht darf zum eigenen machen und dass man einfach gute Resilienz braucht und kann dann abschalten. Also das einfach da lassen, wenn man da wieder dann zum Haus ausläuft.
Für Sie geht es jetzt weiter mit dem Unterricht. Die zweite Übung vom Nachmittag ist ein Rollenspiel. Eine Person braucht Hilfe und die andere hört zu.
Der Kurs geht ein halbes Jahr und besteht aus 16 Kurstagen. Danach verpflichten sich die Freiwilligen für 2 Jahre. Pro Jahr tun sie 28 Tages- und 16 Nachtschichten leisten. Laut Fachleuten hat jede 10. Frau im gebärfähigen Alter Endometriose. Die Dunkelziffer dürfte noch höher sein. Obwohl so viele Frauen betroffen sind, ist das Thema in der Gesellschaft nur wenig bekannt. Um mehr auf Endometriose aufmerksam zu machen, hat Frauenzentrale Glarus ein Themenabend organisiert. Zarina von Weissenfloh war dabei.
Rund 80 Leute sind in Glarus in der Buchhandlung wortreich. Sie hören der Sabrina Straub zu, die Endometriose hat. Bei ihr hat das schon früh angefangen. Mit 8 hat sie ihre Periode gekriegt und als Teenagerin die sehr starken Schmerzen. Über die Jahre sind Hautkrankheit und Darmbeschwerden dazugekommen. Sie hat einen langen Weg bis zur richtigen Diagnose hinter sich.
Es hat halt einfach geheißen, ja, bei den Tagen hat man das. Mit den Darmbeschwerden, dort hat es nach einem langen Weg von Arzt zu Arzt geheißen, ich habe einen Reizdarm. Dann habe ich Wassereinlagerungen bekommen, Lymphödem. Mit 31 hat man dann diagnostiziert, dass ich eine Zyste auf dem rechten Eierstock habe. Nach ungefähr einem halben Jahr ist er gekippt. Also das heisst, er hat sich um den Eileiter herumgewickelt. Mit 32 haben sie mich dann operiert. Und dort habe ich dann zuerst mal die Diagnose Endometriose bekommen.
Von den Ärztinnen und Ärzten ist sie vielfach trotz Schmerzen wieder heimgeschickt worden. Sie haben die Endometriose lange nicht erkannt. Die Krankheit ist aber auch in der Gesellschaft nicht präsent.
Sie mögen vielleicht mal Endometriose gehört haben, weil mittlerweile hörst du es auch in den Nachrichten, wenn irgendein Prominenter das hat. Oder du liest es mal in der Zeitung, aber leider wird es nicht ernst genommen. Weil es eine Frauenkrankheit ist, sind wir ehrlich, wäre es eine Männerkrankheit, wäre sie schon längstens erforscht. Und die Medizin ist auf einem Mann aufgebaut. Wir merken es ja auch nur schon im Alltag. Es ist alles nach dem Mann ausgerichtet und die Frau kommt jetzt langsam hin und nach.
Ein Arzt, der sich der Krankheit aber widmet, ist Ioannis Dedes, der Chefarzt der Frauenklinik am Kantonsspital Glarus. Es sieht zwar selten, dass man mit 8 Tagen kriege, so wie im Fall von Sabrina Straub.
Was aber keine Seltenheit ist, der Leidensweg, der aus dem entstanden ist und die persönlichen Erlebnisse, die sie hatte, wo eigentlich mehr oder weniger jede Frau, die die Schmerzen, die Endometriose erleidet, auch so im Alltag dann durchmachen muss.
Es ist aber nicht so, dass die Ärztinnen und Ärzte Endometriose nicht auf dem Schirm haben. Es gibt beim Diagnostizieren aber vor allem 2 Probleme.
Das Hauptproblem aktuell ist, dass man halt noch sehr viele Vorurteile mit dieser Erkrankung hat. Oder dass man dann quasi wie so eine Falletikette hat von den Betroffenen. Oder dass sehr viel auch psychisch dahinter liegt. Obwohl man eigentlich weiss, dass es sich gegenseitig beeinflussen kann. Und wenn man es nicht im Ultraschall oder im MRI sieht, dass man dann davon ausgeht, dass das auch nichts ist. Und das ist leider nur 1/4 der Fälle, wo man es mittels Bildgebung auch diagnostizieren kann.
Ioannis Dedes wüsste auch schon, wie man gegen dieses Problem vorgehen könnte.
Die Lösung davon wäre, wenn man wirklich den Frauen, den Betroffenen zulässt und schaut, eben, wenn sie die verschiedenen Beschwerden beschreiben, dass man das dann auch wieder zusammennimmt und büscheln kann und sagen kann, okay, ja, sie hat Endometriose. Und davon unabhängig, ob jetzt Endometriose vorhanden ist oder nicht, sie kommt ja mit einem Problem. Und insbesondere, wenn es um Schmerzen geht, muss man ja helfen, egal ob jetzt eine Diagnose Endometriose besteht oder nicht. Und das verstehe ich halt häufig nicht. Oder?
Das Zuhören ist wichtig, weil jede Frau andere Symptome hat und darum eine andere Behandlung braucht. Und darüber reden, wie beim Anlass zu Glarus helfe, um mit der Krankheit umzugehen.
Es wird geschätzt, dass in der Schweiz bis zu 280'000 Frauen von Endometriose betroffen sind. Informationen und Unterstützung zur Krankheit gibt es auf endohelp.ch. 11 Zwotzer Gymnasiumschüler sind in Bever auf einer Baustelle zusammengekommen und haben mit der Immobilienentwicklerin Ina Goth diskutiert. Sie kauft alte Liegenschaften, tut die umbauen und dann vermieten oder verkaufen. Ideal also, um den Jugendlichen die Immobilienbranche näher zu erklären. Die Ina Goth hat eine enge Verbindung zum Lyzeum.
Also meine beiden Kinder sind im Lyzeum und im Lyzeum gewesen und darum habe ich schon einen engen Bezug zu den Lehrern und zum Lyzeum selber. Und ich finde es so wichtig, dass die Schüler nicht nur Theorie lernen, sondern auch die Praxis sehen.
Die Immobilienbranche, speziell das Geschäft mit Zweitwohnungen, steht immer wieder in der Kritik. Das sage ihr bewusst und sie sagt offen, dass sie zwischen den Fronten steche.
Ich finde es wichtig zu wissen, ich bin nicht nur Teil des Problems, aber auch Teil der Lösung. Zum Beispiel in Pontresina vermiete ich an eine Stiftung 6 Wohnungen. Die sind für weniger als 800 Franken pro Stück. Vermiete ich die, weil ich weiß, es braucht auch einheimischen Wohnraum. Das sind alles altrechtliche Zweitwohnungen, die ich vermiete, damit Einheimische dort wohnen können. Das ist ein bewusster Entscheid.
Die Schüler beschäftigen sich unterschiedlich intensiv mit dieser Thematik. Einer von ihnen, der Ben Grossräder, hat zum Beispiel seine Maturaarbeit der Erstwohnungsfrage gewidmet.
Meine Motivation ist eigentlich darin gelegen, dass wenn ich mal aus dem Engadin rausgehe, aber dann wieder zurückkommen möchte und einfach keinen bezahlbaren Erstwohnraum mehr finde. Und darum finde ich, muss man dieser Problematik nachgehen und eben Lösungen finden, dass nicht die Zweitwohnungsgesellschaft die Erstwohnungsgesellschaft verdrängt.
Seine Lösung? Neuen Wohnraum bauen, zum Beispiel durch Wohnbaugenossenschaften oder auf Parzellen, die der Gemeinde gehören. Für die Lehrerin Andrina Planta zeigt das Beispiel genau, wie wertvoll der Austausch vor Ort ist.
Egal welches Fach, aber Wirtschaft und Recht lebt natürlich auch von den Beispielen aus dem Alltag, dass man wirklich Firmen kennenlernt, irgendwelche Gerichtsfälle anschauen geht, egal was, aber dass man wirklich sieht, aha, das, was wir lernen in Theorie, ist in Praxis jeden Tag, wird irgendwo gelebt und gebraucht und man kann in die richtigen wie denken auch in Zukunft, wo will ich hier arbeiten, was inspiriert mich für das Berufsumfeld. Und genau so Sachen, so Austausch mit Unternehmerinnen, mit Firmen, sind für mich wahnsinnig relevant, auch für die Schüler, um sich eben weiter motivieren, für das Fach und Theorie zu lernen.
Der ganze Austausch mit den Schülern vom Lyceum Alpinum und der Immobilienentwicklerin Ina Goth ist gut 2 Stunden gegangen. Das Ziel, den Schülern einen Einblick in die Arbeitswelt zu geben. Die Bündner Persönlichkeit vom Jahr 2025 ist gewählt und gefeiert worden. Der Unterengadiner Hotelier Kurt Baumgartner hat sich gegen 5 weitere Persönlichkeiten aus dem Kanton durchgesetzt. Der Preis zeichnet sein langjähriges Arbeiten im und für den Kanton aus. Trotz der langen Arbeitstage habe er aber Zeit, um den Erfolg zu feiern, sagt Kurt Baumgartner.
Es gibt natürlich ein kleines Festchen, logisch. Und wir feiern dieses Jahr noch 150 Jahre von unserem Hotel, vom Hotel Belvedere. Und da haben wir natürlich auch viel Grund zum Feiern dieses Jahr.
Die Bündner Persönlichkeit vom Jahr ist damit zum 10. Mal vergeben worden. Jetzt kommen wir noch zu den restlichen Meldungen vom Tag, zusammengefasst für Livia Jungo.
In Graubünden ist die Arbeitslosenquote leicht zurückgegangen. Im Januar sind noch rund 1730 Personen arbeitslos gewesen. Im Februar noch etwas mehr als 1620. Das ist ein Rückgang von 1,5%. Dazu kommen die gut 1100 Leute in Graubünden, die zwar noch einen Job haben, aber trotzdem auf der Suche nach einer neuen Arbeitsstelle sind. Das schreibt das Bündner Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit in einer Mitteilung. Die meisten Arbeitslosen gäbe es im Baugewerbe, in der Gastronomie, im Detailhandel und im Gesundheits- und Sozialwesen. In La Punta wird ein Innovationszentrum gebaut, das Arbeit, Gesundheit und Sport miteinander verbinden will. Der Kanton Graubünden unterstützt den Bau mit einem Kantonsbeitrag von fast 4 Millionen Franken. Das schreibt der Kanton Graubünden heute in einer Mitteilung. Insgesamt kostet das Projekt mit dem Namen InHub La Punta mehr als 117 Millionen Franken. Das Ziel 6, dass sich dort in Zukunft verschiedene Unternehmen, Organisationen, Remote-Arbeitende und Workation-Gäste aufhalten. Die Eröffnung ist auf Ende 2028 geplant. In der Surselva soll es schneller das Internet geben. Darum unterstützt der Kanton Graubünden den Ausbau von einem sogenannten Ultra-Hochbreitband mit bis zu 8 Millionen Franken. Das Band ermöglicht besonders schnelles Internet und stabile Verbindungen. Mit dieser Förderung will der Kanton Graubünden die digitale Transformation in der Surselva voranbringen, wie es in einer Mitteilung heisst. Und es wird noch ein weiteres Projekt finanziell vom Kanton Graubünden unterstützt. Der Umbau vom Bahnhof Chur. Dort werden die Bushaltestellen behindertengerecht gemacht, damit alle ohne Probleme ein- und aussteigen können. Kostet dort das knapp 1,4 Millionen Franken. Davon übernimmt der Kanton Graubünden rund 830'000 Franken.
Das wär's gewesen mit dem heutigen Infokompakt. Die Sendung gibt's zum Nachhören auf radiogriesche.ch oder überall, wo ihr Podcasts findet. Für euer Mikrofon war Celina Rettich und ich wünsche noch einen schönen Abend.
Radio Grieche. Infokompakt. Nachrichten, Hintergründe und Reaktionen aus der Region.